Jo.
Ja. Ref. Was? Kannst du mit dem Ref nochmal reinkommen?
Ref!
Ist es schon wieder ein Hund oder was?
Ja. Ein Hund im Podcast-Studio?
Nicht mit mir. Ey, aber ich habe auch eine neue Hundebeobachtung gemacht. Jetzt, Basti, wo du auf dem Hundebeobachtungstrip bist. Herzlich willkommen erstmal. Neulich hat ein Hund richtig fett auf dem Gehweg geschissen und ganz viele Leute sind reingetreten.
Wirklich?
Hundebeobachtung, Ende.
Okay.
Also mich hast du sofort, richtig, ich dachte, das war ausgedacht, mich hast du sofort mit Hundebeobachtung sofort gekriegt. Aber was ich dachte, jetzt kommt wirklich, ich dachte, du meinst es ernst.
Ja, meinte ich doch.
Also du hast wirklich gesehen,
ja, ein Hund,
dass da ein Hundehaufen und dann hast bist du stehen geblieben und hast dich hingesetzt mit dem Stuhl und hast geguckt, wie viele Leute da reintreten, um das jetzt ganz kurz zu erzählen.
Genau, habe ich eine richtige Beobachtung gemacht, weil ich bin auch jetzt im Beobachtungsgame. Also, funktioniert das so, eine Beobachtung, oder?
Ja.
Oder muss da jetzt noch ein, nee, da muss da noch eine Interpretation rein. Scheiße, ich hab's falsch gemacht.
Ja, nee, du musst irgendwie noch Mehrwert, du musst auch weiterspinnen.
Ja.
Das ist doch so wie,
ne, Deutschland.
Leute, genau.
So ein Hundehaufen ist wie Deutschland. Groß, braun und fett und stinkt. Nee, den Moment. Aber so ungefähr. Hätte es sein müssen. Scheiße, ich bin falsch reingestartet.
Ja.
Na egal.
Also, wir sind auf jeden Fall die
Deutsche. Hunde-Rubrik-Beobachtung beendet. Basti macht den Wef-Wef.
Wef-Wef.
Sehr gut. Und da haben wir doch schon direkt eine Rubrik. Und da sind wir wieder. Folge 53, Staffel 6, Krähwinkelei. Das hat große Wellen geschlagen, oder? Wie viele Leute mich angekrähwinkelt haben auf der Straße? Exakt null.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, es ist trotzdem ein Thema. Ja. Ich habe das Gefühl, die Leute haben ein neues Wort gelernt und sind glücklich darüber, dass sie das jetzt so anwenden können im Alltag.
Ja, weil es ist ja auch, man lernt ja auch hier was bei uns, habe ich mir sagen lassen. Ne?
Aber ist euch das auch passiert? Wurdet ihr von jemandem angekrähwinkelt?
Nee, weil ich glaube, die meisten Menschen, ich auch, werden relativ wenig bezichtigt. Von welchen Sachen wird man noch bezichtigt? Man wird des Diebstahls bezichtigt und der Krähwinkelei. Ich glaube, relativ wenig.
Ja.
Deswegen also die Leute, also bezichtigen. Bezichtigen ist nicht so das Ding von den meisten Leuten.
Ja, stimmt. Aber man könnte jetzt mal so fragen, Alter, was krähwinkelst du hier so rum, du Heckenpenner?
Ja. Ist das erlaubt? Kann man das sagen?
Ein korrekter Satz?
Nee, ja, schon, also das ist Krähwinkelei.
Also mal ganz kurz für alle, weil Krähwinkelei ist, wenn man spießig ist.
Ja, eher spießig, genau.
Ja.
Also was, es trifft eh nicht so auf uns zu, weil wir sind nämlich cool. Ich färbe auf euch ab. Ich als Thomas Cool.
Du bist der Mentor.
Ich färbe auf euch ab. Und ihr habt auch gemerkt jetzt im Alltag, wie ihr cooler geworden seid, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich trage meine Mütze jetzt so ein bisschen schräg.
Ja.
So 2 Grad schräg trage ich sie.
Ich hatte, als wir uns damals kennengelernt haben, hatte ich nur 18. Ja, jetzt habe ich 10.
Ja. So cool bist du.
Ja, so cool bin ich geworden.
Ja, aber das ist ja, auch generell das Schöne hier als Gemeinschaft, als Podcast-Gemeinschaft, färben wir alle irgendwo positiv auf uns ab.
Das stimmt auch überhaupt
nicht. Nee?
Also was? Nein, aber
Thomas,
du bist heute im Behauptungsmodus. Du hast heute deine Konsole, die du nicht bedienen kannst, auf Behauptungsmodus gestellt.
Ja. Thomas ist ein
Wie hat Frank auf dich bisher abgefärbt in den letzten irgendwas 50 Folgen?
Ja, ich vertüdel jetzt auch öfter mal Sachen.
Ja, genau.
Aber das ist was Positives.
Achso, hab ich gesagt, dass wir
positiv sind? Nee, okay. Du vertüdelst Sachen und von mir? Was hast du da?
Ich gehe so lockerer mit Dingen um, weil du mal so locker bist.
Hat er ich aber so ein ganz verspanntes Zähneknirschen raus. Das geht Thomas ganz schwer über die
Lippen. Ja, also was nett war. Ein Kompliment fällt ihm schwer, ne?
Ja, du bist sehr gut.
Die Lockerheit habe ich mitgenommen.
Ja.
Weil man auch nicht alles so ernst nehmen muss.
Also für mich bist du der Gleiche, weil du dir selber treu bleibst.
Oh, also ist auch was.
Ah ja, das ist was Positives. Das ist der gute Big Brother-Spruch. Ich bin mir, wenn man rausgeflogen ist, ne? Aber ich kann sagen, ich bin mir selber treu geblieben.
Ja, stimmt. Das war ich habe hab keine Maske aufgesetzt.
Ja, das war bei Big Brother auch immer. Nein, aber ich finde, du hast mir so eine Lockerheit mitgegeben, dass man auf nichts ernst antworten muss.
Oder
ja, finde ich doch gut. Aber das sage ich doch, wir färben doch positiv aufeinander ab. Ihr seid ja auch ein bisschen selbstbewusster.
Jetzt hast du wieder durch positiv gesagt, geworden,
oder?
Du hast wieder positiv gesagt.
Ja, ich verzündet
es ja noch nicht positiv.
Ja, stimmt. Aber geht ihr nicht jetzt auch selbstbewusster durchs Leben, seit wir hier zusammen in dem Raum diese Dinge machen?
Ich möchte erstmal, dass du was Positives sagst, was du von mir dir angenommen hast.
Na, von dir habe ich so ein bisschen so die Lockerheit angenommen. Das war die Idee, die ich so ernst nicht soll. Okay, gut. Wir starten mal rein in die Folge.
Ja.
Wir haben ja wieder vieles zu besprechen. Meine Güte, was war da los am Wochenende? Duell um die Welt. Jetzt können wir endlich offen drüber reden, oder? Über den Elefant im Raum, der uns ein halbes Jahr begleitet hat.
Ja.
Euer Dreh mit Axel Stein. Wieder ein Feuerwerk an Absurditäten. Ich glaube, dieser kleine Beitrag, war, glaube ich, am Ende 26 Minuten lang, ne? Neuer Rekord im Duell um die Welt, Beitragsbusiness. Aber der hatte ja mehr Twists als so ein Guy Ritchie-Film, oder?
war sehr twistig. Es gab sehr viele Unwägbarkeiten.
Ja. Und alle 3 Minuten ist was Neues passiert und es wurde immer noch verrückter und unglaubwürdiger und Axel Stein war immer verzweifelt da.
Das war das große Problem. Müssen wir das nochmal erklären, was überhaupt passiert ist? Weil eigentlich hat auch jeder Duell um die Welt geguckt. Die Quote ist bei 95%.
Genau.
Weil es waren nur Leute, die im Koma waren, haben es nicht gesehen.
Ja. Ich würde ich auch behaupten. Es war genau eine der erfolgreichsten Duellshows überhaupt.
Die.
Und ja, ich glaube, die, ne?
Ja,
die, ja. Und was natürlich auch schön ist, weil erstmal vielleicht vorneweg für alle Leute draußen, wenn man es nicht eh schon weiß, aber es steckt natürlich auch extrem viel Arbeit in so einer Duellshow drin. Ne? Die Leute wundern sich natürlich immer, warum schafft ihr immer nur 3 Folgen im Jahr? Wir können euch jetzt hier ganz offen sagen, es dauert einfach so lange. Ihr glaubt nicht, was für ein gigantischer Aufwand in diesen 4 Einspielern pro Show steckt. Also wir müssen 12 dieser Einspieler produzieren. Und dafür geht ein ganzes Jahr drauf.
Und speziell jetzt in der Zeit, in der wir uns befinden, ist es noch schwerer.
Das ist schwieriger, ne? Man muss ja die Ideen haben, man muss das alles prüfen, ist das machbar, ne? Man muss Promis ranholen, die überhaupt bereit sind, sich auf so ein Abenteuer einzulassen, ohne diese ganzen Komponenten, die sie wissen dürfen. Die Drehs dauern meistens 1 Woche dann am Ende, ne? Dann dauert der Schnitt meistens 4 Wochen. Also das ist ein gigantischer Aufwand, die in so einer Ausgabe Duell um die Welt steckt.
Ja, ja, aber das ist denn, weil Frank und mich sieht man ja, dann häufig vor der Kamera, dann kriegen wir auch mal gesagt, irgendwie so toller Dreh. Aber eigentlich sind wir nur die da mal kurz davor stehen, weil eigentlich das gesamte Team dahinter, das wuppt ja die ganze Arbeit. Also die Produktion ist ja vorher mit Stuntleuten, telefonieren die ganze Zeit. Es werden um die Kostüme gekümmert, um die Requisiten. Dass überhaupt das alles laufen kann, das sind nämlich die Leute, die man häufig dann nicht vor der Kamera
sieht.
Da müssen wir uns nochmal bedanken, dass sie das alles so richtig toll machen.
Auch die Stuntleute, ne? Unser Tom, Ibo, dann auch im Schnitt, Christoph, Jan, wir schneiden hier durch. Ich glaube, seit März schneiden wir an diesen Beiträgen. Ja, das ist wirklich insane. Und dann ist aber schön, wenn da eben so ein Werk rauskommt wie mit Axel, weil das ja wirklich, das macht ja so Bock, das ist ja wie ein kleiner Minispielfilm mit tausenden Twists, wie gesagt, und einen Haufen Lachern und Absurditäten, woran ihr beide ja auch einen nicht geringen Anteil habt. Deshalb, also für uns, ne, die vielleicht die lustigste Szene aller Zeiten, neben sehr vielen anderen lustigen Szenen, ist natürlich wie Frank kurz vor Ende da volltrunken als Mitarbeiter XY von dem sogenannten Konstrukt.
Ach ja, wir haben es schon aufgelöst. Müssen wir es nicht kurz, okay?
Wir lösen.
Also es gibt in diesem Beitrag einen Mitarbeiter XY. Die Erklärung, warum, ist ein bisschen kompliziert. Es geht darum, dass Klaas nicht belangt werden soll rechtlich. Deswegen muss sich ein Mitarbeiter betrinken, der sein Handlanger ist in dem Moment.
Und ich bin
es ist ein Mitarbeiter XY wird er genannt, weil er anonym bleiben soll.
Ja.
Und hier kommt die große Auflösung. Auflösungssound. Es ist Frank Thonmann.
Ja, hallo.
Ja, guter. Ja. Ich würde mich vorstellen. Ja, es ist Frank. Für alle Detektive unter euch. Ja, ich hab gewonnen.
Ich saß Profiler, die vor dem Fernsehgerät
saßen. Miami. Ich saß gerade eben noch, hinter so einer weißen Wand, wo nur das
Schattenwand.
Schattenwand. Jetzt sitze ich wieder nochmal hier.
Da ist er wieder. Wir können ihn sehen.
Ja.
Genau, aber im Großen und Ganzen musste am Ende Axel Stein sich rüsten lassen von 4 gigantischen Flammenwerfern, nur, und das ist der Clou, nur geschützt durch ein bisschen Teig, den er selber geknetet hat.
Ja.
Er hatte keine feuerfeste Klamotten, er hatte keinen Schutzanzug, er hatte keinen Integralhelm an. Er hatte einfach nur ein bisschen Teig um sich rumgerollt. Und das war ja eigentlich das Absurde und Krasse, was man, glaube ich, so noch nicht gesehen hat, ne? In der Dimension.
Nee, und ist auch viel Vertrauen. Also er war auch vor Ort wirklich nervös. Er hat immer wieder geguckt, sich den Teig angeguckt. Funktioniert das? Hat man auch gesehen, nochmal auf die Hand gepackt. Ja. Und am Ende hat er dann einfach wirklich, also diesen Vertrauensweis gehabt, ich vertraue jetzt einfach, dass das
stimmt.
Dass irgendjemand das wirklich mal rausgefunden hat, dass es stimmt, dass diese Flammenwerfer mich abschießen können und diese dünne Schicht Teig reicht, um mich vor dem Feuer zu schützen.
Man ist ja dann selber immer ganz erleichtert, wenn man als Teammitglied, als Realisator vor Ort ist und dann selber so 3 Kreuze macht, wenn dieser Stunt dann so durch ist und man sagt, hat funktioniert. Thank you, Lord in heaven.
Aber
davon hast du ja nichts mitbekommen, Frank.
Ja.
Nee.
Nicht alles. Nicht alles, denn
als Mitarbeiter XY erhältst du immer den Auftrag, dich wirklich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken.
Genau, ich hatte sogar den Auftrag noch von dir auch, Thomas, und von Schmidti und von dir, Basti. Ja. Letztes Mal war schon sehr, sehr gut. Ja. Aber diesmal noch eine Stufe mehr betrinken.
Ja, weil es ist ja ein Sequel. Ja. Aber wir haben es beim letzten Mal, aber genau, weil es ist ja in der ersten Folge mit Axel Stein, hast du dich ja schon mal betrunken. Und da war es ja so, dass ich dachte, du trinkst gar nicht so viel. Dann hast du aber so viel getrunken, bist außer Rand und Band, wie Klaas gesagt hat, der unglaubliche Alk.
Ja.
Bist du da?
Sehr gut.
Ja. Ist klar, haben wir letztens, beim letzten Dreh hat er das.
Genau.
Das
der unglaubliche Alk.
Ja.
Genau. Das ist nicht schlecht.
Bist du da rein und du warst nicht zu bändigen. Ja. Also wir haben ja probiert, ich habe ja immer probiert, auf dich einzureden und gesagt, das ist jetzt ernst, bleib jetzt hier. Aber du hast dich mit dir reden lassen, weil du natürlich auch irgendwie in deinem Kopf gedacht hast, es wird von dir erwartet, dass du allen widersprichst und einfach nur das machst, was du willst.
Ja, und ich wollte, also jetzt beim ersten Mal meinst du, ja, ne? Und ich wollte dabei sein auch, weil ich hatte ja auch Ideen gehabt dort.
Stimmt.
Und ja, die hatte ich auch diesmal auch. aber leider, ne, das war, also wurde ich doch ein bisschen gebändigt, ne?
Wurde das Settes verwiesen, wie du gesagt hast.
Ja, beim allerersten Mal wurde ich das Settes verwiesen.
Ja.
Ja. Und diesmal war das sogar noch, da gab es ja zwei Aufnahmeleiter abgestellt.
Ja, was dann nicht gereicht hat, genau. Es war doch diesmal so,
ja,
du hast wieder unerhört oft das den Dreh gestört. Weil das ist ja das, was man an den Beitrag nicht reinschneidet, aber ich habe ja das Rohmaterial gesichtet. So ein
ja.
Und du hast ja ungefähr 17 Mal den laufenden Dreh unterbrochen.
Ja.
Dass Basti so verzweifelt war, dass er wirklich darum gebeten hat, dass man jetzt bitte einen Zaun um dich baut.
Das
habe ich, damit du nicht mehr da rausgeschossen kommst, zu früh.
Ja, ja.
Noch lange vor deinem Auftritt, deinem eigentlichen.
Ja. Genau, ich wunderte mich denn, weil Mitra war die Aufnahmeleiterin, die war die Hauptperson, die für mich abgestellt war, um mich, dass ich da nicht rumrenne. Und auf einmal ruckelt sie da an diesen Zaun rum. Und dann sah ich, dass er jetzt ist alles geschlossen.
Ja.
Was soll das? Da habe ich mir gedacht,
genau.
Ja.
Und das war kein Witz.
Ja.
Wir mussten wirklich dich davon abhalten, immer ins Set rein zu rennen. Ja.
Ich habe Schmidt ja auch angerufen. Das ist immer das Unangenehme. Man darf sein Handy nicht eigentlich bei sowas dabei haben, ne? Dann habe ich Schmidt angerufen, der ist rangegangen. Und ich glaube, wenn ich mich erinnere, der war meiner Meinung. Der fand es nicht gut, dass ich da.
Was hast du bei Schmidt denn? Was hast du von Schmidt gesagt?
Ich hab mich beschwert bei Schmidt, dass ich hier so eingesperrt werde.
So.
Ja. Ja. Und ob er das jetzt auch mal klären kann, dann bin ich mit Schmidt am Telefon. Habe ich dann immer zu Mitra das Handy gehalten. Hier, Schmidti ist dran.
Durch die Gitterstäbe?
Ja, ich darf jetzt durch, Schmidti ist dran. Und dann bin ich mit Schmidti am Telefon vorgelaufen und habe mich dann bei Axel und bei Basti beschwert. Und,
Ach, ja.
Und Schmidti hat den, glaube ich, wenn ich mich erinnere, war komplett meiner Meinung.
Ich kann die Szene kann ich mich erinnern, ja. Die war auch drin, ja. Da ist er wieder in Zeitung mit Schmidti in der Hand.
Ja,
hat aber gar nichts gebracht in dem Moment.
Weil Schmidti natürlich von ein paar tausend Kilometer entfernt natürlich gerne sagt, natürlich, Frank, geh da mal rein. Das ist doch bestimmt richtig witzig.
Ja.
Und er muss ja dich selber nicht zurückhalten.
Ja.
Sondern Mitra und Nico.
Ja. Also das ist schon aber absurd, genau. Also wurde Frank ein Gefängnis gebaut, damit er nicht so oft den Dreh stört. Aber was hast du in dem Moment aber empfunden, Frank? Also hast du selber erkannt, dass du den Dreh eventuell störst? Oder wie war das?
Nee, hab ich in dem Moment nicht erkannt. Weil ich fand, ich hatte viele Ideen und da bin ich auf einmal zu dir gekommen und gesagt, Basti, ich habe jetzt nochmal das mir überlegt, ich würde jetzt hier kurz mal ein paar Parts übernehmen.
Ah, von dem stimmt, Dreh. Ja, doch, ich erinnere mich, ja.
Da hast du mal abgewiegelt
mhm.
Und dann habe ich, das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr viel, aber da weiß ich noch, habe ich in meinem Zustand, habe ich dann noch gesagt, Basti, geh doch mal, wir brauchen jetzt noch ein paar Schnittbilder, ja,
mhm.
Und zwar, wie du hier aus dem Tor rausgehst.
Stimmt.
Ja? Und da habe ich gedacht, das könnte ein Trick sein, wie das funktioniert, dass ich Basti loswerde, weil ich denn Redaktion machen wollte.
Ach. Ja. Aber das ist aber schon mal relativ schlau für so einen Schwerbetrunkenen.
Wollte
ich weglochen, indem er sagt, Basti, dreh mal Schnittbilder, wie du die Halle und das Set verlässt.
Sehr haben gut. Wir schon mal Schnittbilder erklärt, was Schnittbilder sind?
Weiß ich gar nicht, ja. Wo man kurz einen kleinen Exkurs, Schniebis.
Ja.
Ja. So ein Fachjargon.
Schniebelets
nennt man auch. Schniebelettos. Man kennt ja in vielen Fernsehbeiträgen, kennt man ja eigentlich so, dass der Erzähler spricht über eine Szene und das muss dann bebildert werden. Das sind dann Bilder, in denen keiner spricht. Das sind dann so häufig auch in irgendwelchen Interviews. Dann geht dann so ein Wissenschaftler geht dann so ans Buchregal und holt so ein Buch raus. Ne?
Ja.
Oder man hat Gangbilder, das sind auch Schnittbilder.
Ja.
Und man sagt, dann sind wir da angekommen und so, dann sieht man jemanden einfach ankommen und niemandem was erzählen.
Ja,
genau.
Das sind Schnittbilder. Und die braucht man aber jede Menge, weil im Schnitt glotzt man dann plötzlich blöd, weil wenn man manchmal noch was bebildern will, wenn wirklich jemand sehr lange redet, will man das ja auch zeigen. Hilft immer, wenn man jede Menge Schnittbilder hat. Also alles, was da im Set rumsteht, sollte man nochmal abfilmen.
Ja.
Manchmal sind es eben auch die Gangbilder. Und da wolltest du so Basti rauslocken.
Ja.
Basti ist aber zum Glück nicht darauf reingefallen.
Nee, komisch, aber ist nicht darauf reingefallen, ja.
Und dann lagst du da jedenfalls in deinem Gefängnis, hast weitergetrunken, du hast da auch Schlamm gemischt, kann man ja verraten. Ne?
Ja,
du hast dein eigenes Kultgetränk dir einverleibt.
Richtig.
Dann kam dein großer Auftritt. Irgendwann beim 18. Mal stimmte das Timing.
Ja.
Es war genau richtig. Dann hast du fast den Mann im Hühnerkostüm umgebracht, als du da mit 20 km/h immer auf seinen Rücken gesprungen bist.
Unser Kollege Ben.
Unser Kollege Ben war es.
Ja, genau.
Kollege Ben hat sich jetzt in die Rente verabschiedet, weil sein Rücken kaputt ist von dem Dreh.
Also,
viele Grüße in die Reha,
also Ben. Wirklich, zu dieser Szene muss ich nochmal eins sagen.
Ja,
also, Frank hatte ja die Aufgabe, also das ist ein sehr kompliziertes juristisches Konstrukt, aber Frank sollte von einem Mann im Hühnerkostüm auf diese Apparatur getragen werden.
Ja.
Das wäre ganz einfach gegangen, man hätte das so gemacht, Ben hätte sich hingestellt in dem Kostüm, du wärst hinter ihm, so Hände an die Schulter und wärst so ein Stück hochgesprungen einfach, dass er da deine Oberschenkel in die Hand nehmen kann.
Ja.
Frank hat dann aber die Idee, dass es wohl nur möglich ist, auf Bens Rücken zu kommen, wenn er circa schon 40 Meter Anlauf nimmt. Ja. Deswegen wollte ich da aber schon abbrechen, Frank, das wird in eine Katastrophe enden, wenn du 40 Meter Anlauf nimmst, wenn jemand in so einem Kostüm ist. Aber Frank hat sich nicht abbringen lassen.
Er hatte seinen eigenen Kopf.
Ben ist auch zweimal gestürzt, zweimal die richtig rüber. Also er war natürlich geschützt durch das Kostüm.
Ja.
Und dann hat es wirklich überraschenderweise beim dritten Mal das funktioniert.
Ja.
Und dann kam es zur Szene des Jahres.
Ja.
So eine lustigste Szene, die wir je auf Zelluloid gebannt haben.
Deutschlands könnte sein. Also ich würde es nochmal gegen Loriot, Papa Antoporters, könnte man die Szene gegenhalten.
Oder Otto, der erste Film.
Oder
ich da auch nochmal gegenstellen.
Ja.
Genau. Frank wird dann irgendwann auf dieses Konstrukt, also auf einen, sag ich mal, ne, schon so 1,20 Meter hohen
Biertische, wo was drüber ist, so, ne?
Und am Ende stand dann da dieser riesen Plexiglaswürfel mit Holz zusammengeschraubt, in dem der Auslöser war für den Counter, und den Frank drücken sollte. Dann kriechst du da rein, bist schwer betrunken, hast die Toffee-Wes weggepickt. Ja. Dann nimmst du das letzte, löst auch den Countdown aus, dann bleibst du stehen, willst das ganz, sagst du auch noch so in die Kamera, ne? Kann ich jetzt hier auch noch meinen Toffee-Fee in Ruhe zu Ende essen, und dann verlierst du das Gleichgewicht.
Ja.
Wie hast du das in Erinnerung, diesen Moment?
Ja. Nein, das war dann schon, da habe ich gar nicht mehr so viel. Also, da weiß ich nicht mehr so viel davon. Ich weiß nur, dass ich mich noch aufgeregt habe, dass ich doch mal in Ruhe meinen Teufel hier aufessen kann. Ne? So viel, das darf ich mir doch wohl gönnen. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist alles ein bisschen fester gebaut. War es dann aber gar nicht. Und dann habe ich mich da hingelehnt.
Ja. Wolltest die gemütliche Position einnehmen.
Und dann ist alles runtergekracht.
Bist du mitsamt diesem riesen Plexiglaswürfel
mit Wucht,
volle Möhre, ungebremst nach hinten runtergestürzt.
Ja.
Jeder Kameramann der Welt hätte da vor Schreck die Kamera fallen gelassen, hätte sofort gestanden, um Gottes Willen. Deshalb fette Props an dieser Stelle an unseren Kollegen Yannick,
ja,
der die Kamera gehalten hat, und er hat einfach draufgehalten, im perfekten Winkel, und hat geguckt, wie es geht's weiter, so, ne?
Ja, wie ein Pferdeschwein, eigentlich wie ein Pferdeschwein.
Ja, schon, aber eigentlich im richtigen Moment.
Ja, aber ich bin eher defensiv bei sowas. Ich bin immer Kamera sofort aus, Frank hat sich vielleicht einen Arm gebrochen oder so, aber in solchen Situationen ist es manchmal doch gut drauf zu sein und dann das halt vielleicht nicht reinzuschneiden, weil Frank, aus irgendwelchen Gründen bist du wie eine, ja, nicht wie eine Katze.
Nee,
Katze wie, nicht. Wie ein Nashorn.
Ja.
Irgendwie.
Ja, wie so ein angefahrenes Nashorn.
Ja.
Bist du dann plötzlich wieder hinter diesem Konstrukt aufgetaucht. Aber wirklich so perfekt. Genau in die Kamera rein, glotzt dann rüber und freust dich dieses Lebens und fragst, aber der Countdown läuft doch wohl noch, oder?
Ja.
Also es war wirklich genial, während Basti und unsere liebe Kollegin Anne voller Sorge dahin gerannt sind, dachten schon, du wärst wirklich tot.
Also man sieht in unseren Gesichtern, hier ist was Schlimmes passiert.
Ja. Genau. Also muss ich auch, ich habe es mir angeguckt und Anne sieht wirklich so aus, also die was leichenblass, ne? Hat gedacht, ich bin tot.
Ja.
Hat sie gedacht,
Und dann tauchst du da aber einfach wieder auf, als wenn nichts geschehen wäre. Aber das hast du komplett aber verdrängt. Das ist aus deinem Gedächtnis gelöscht.
Nein, ich weiß, natürlich, wenn man das denn so sieht, da erinnere ich mich, dass ich runtergefallen bin, aber dass ich da wieder hoch bin und noch auf den Countdown geachtet habe, so, das war jetzt so, in dem Detail weiß ich nicht mehr. Okay. Am nächsten Tag habe ich dann einen blauen Fleck entdeckt, ne?
Ah ja.
Ja. Aber mehr war nicht.
Hast du den Toffee in den Arm reingedrückt, wenn du raufgefallen bist? Der wandert jetzt durch deine Arterie.
Ja, das kann sein, ja. Also, und nebenbei dann immer der Axel, der die ganze Zeit eigentlich super nervös
drauf war. Genau.
So, dass er sich langsam mal grillt, und dann passiert da halt so ein Quatsch, so, ne? Und er konnte da, glaube ich, auch nur den Kopf schütteln die ganze Zeit. Weiß nicht, habt ihr dann noch geschafft? Wurde Frank dann wieder wie letztes Mal auch direkt ins Hotel verwiesen? Oder durfte er diesmal mit zum Abschluss essen?
Weißt du das noch? Ja, ich wurde rübergebracht.
Ja, aber es war erstmal so. Also, es war eigentlich die größte Arbeit, also dieser Riesendreh, den wir da im Ausland gemacht haben, der war nicht so schwer, wie Frank irgendwo hinzubringen. Also weil, Frank, du bist auch sehr wuchtig, also du könntest wirklich Footballspieler sein, aber teilweise zu dritt haben wir uns gegengestemmt und du hast uns einfach mitgezogen und weggedrückt, So, aber natürlich auf freundliche Art, auf freundliche und sympathische Art und Weise. und dann habe ich es irgendwie geschafft, dich in den Van reinzukriegen mit irgendwelchen falschen Behauptungen, dass du ein Geschenk kriegst, wenn du im Hotel bist. Und also, ich habe mir irgendwas ausgedacht und dann ist die Tür zugefallen und habe ich gesagt, ja, wir haben es geschafft. Dann fährt das Auto los, dann machst du während der Fahrt, machst du die Seitentür vom Van wieder aus und springst raus, hast du, ich will zurück.
Nein. Was?
Ja, während der Fahrt, Nico war im Auto, hast du dann einfach die Tür wieder aufgemacht, weil wenn du in diesem Zustand bist, ne, dann hast du nur ein einziges Ziel, weil du bist eigentlich wie der Joker in Batman, du möchtest Chaos verbreiten. Ne? Das heißt nur, du hast selber gar nicht so eine Agenda, so du guckst nur, wenn jemand sagt, diese Tür darf nicht berührt werden, dann berührst du diese Tür. Wenn du sagst, du darfst den Dreh nicht stören, dann störst du den Dreh. Wenn man sagt, bitte trink dieses Getränk nicht, dann trinkst du nur dieses Getränk. Also das ist genau deine Agenda im Moment. Du willst Chaos stiften.
Aber sehr gut analysiert, weil das hilft uns jetzt ja für zukünftige Drehs oder generell, wenn Frankie mal wieder betrunken ist.
Ja.
Dann also einfach Reverse Psychology.
Ja.
Frank, bitte geh auf keinen Fall nach Hause.
Ja. Ja, genau. Bitte stör den Dreh, so oft es geht.
Ja. Frank, bitte gib uns auf keinen Fall den Rest deines Portemonnaie-Inhalts. Ja.
Aber wenn man sich das immer so anhört, diese ganzen Geschichten, denke ich immer mal, nehmen wir mal an, es gibt irgendein Gerichts- und Versicherungsverfahren oder irgendwie so. Nein, ich meine nur, wenn man die Geschichte denn so vorliest und dann der Richter dann fragt, Herr Thomann, ist es richtig, dass Sie wurden von dem Arbeitgeber dazu angehalten, möglichst viel Alkohol zu trinken und wurden dann in einen Käfig gesperrt? Und dann, also für uns hört sich das so witzig an, aber ich sag mal, aus der Position aus dem Zusammenhang gerissen.
Well.
Sie hatten aber eine Sturmhaube auf und es sollte noch ein Prominenter, sollte sich selber in einen Teig einbacken. Und ich sehe hier 4 Flammenwerfer. Also es ist, wenn man es nur erzählt und nicht sieht, wie es aufgelöst ist, ist es schon kurios.
Ja, das stimmt.
Vielleicht
das
sind spezielle Arbeitsbedingungen, ne?
Vielleicht als kleine Empfehlung für Leute, die das bisher nur hier gehört haben, bitte schaut euch unbedingt, schaut euch den Beitrag nochmal an, den gibt es jetzt auch bei YouTube, also Axel Stein in Liechtenstein, beziehungsweise in einem Land, was nicht genannt werden darf, beim Duell um die Welt. Aber ja, aus dem Zusammenhang gerissen, stehen vielleicht dumm da.
Ja,
vielleicht auch bei diesem, aber so auch relativ häufig bei dieser Art von Show, ne? Ich meine, in einem anderen Beitrag hat sich die gute Nikita Thompson ihren eigenen Fallschirm in der Luft angezündet, ne? Das ist natürlich
größte Mutprobe, die es gibt.
Das ist wirklich, das war auch nochmal verrückt. Ein Thriller, ein richtiger Thriller.
Aber wie kann man so badass sein?
Ja,
also wie kann man so, wie kann man, das funktioniert beim ersten Mal nicht, dann springt man, dann wird es auf einmal normal, dass man runterspringt und dann ist es nur noch gar nicht mehr, dass man das über sich ergehen lässt, sondern selber. Dass sie den Mut hatte, selber das Ding abzuschießen.
Nochmal, beim Zweifel mit einer Bombe um sich herum gebastelt. Ja. Ne? Also deshalb für alle, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt nachholen, lohnt sich. Ach, eine Sache will ich noch erwähnen, weil die ganze Show war ja wieder live. Und live ist ja immer aufregender für uns als Fernsehmacher, weil kann ja doch einiges schief gehen. Und man geht mit einer anderen Spannung in so eine Show rein auch. Und jetzt hatte man wieder mal das Pech, dass wirklich ja was richtig schief gegangen ist. Und das war das große Finalspiel.
Ja.
Das ist ja richtig in die Hose gegangen. Also München hat sich mal wieder von seiner hässlichsten Seite gezeigt, wettertechnisch.
Ja.
Wir hatten 2 riesige Pfähler, wie sagt man, was ist die Mehrzahl von Pfahl?
Fuls.
Draußen in den Matsch gerammt, war 8 Meter Raken in den Nachthimmel, obendrauf waren 2 Schlüsselkästen, in denen die Schlüssel waren für den Weltmeisterpokal. Und wer zuerst den Schlüssel herunterholt und den Pokal da rausholt, gewinnt. Und jetzt kam es wirklich so, dieses Ding, die lagen da 6 Stunden oben safe auf diesen Fuls. Mhm. Ausgerechnet, als wir live drauf waren, Finale, waren eh schon irgendwie 1 Stunde drüber, so lange war die Sendung auch gar nicht geplant eigentlich, fällt das Ding, ja, der blaue Schlüsselkasten, also der Pfahl, den Joko da bearbeiten sollte, fällt der blaue Schlüsselkasten runter, im On.
Wegen Wind.
Ja. Von so einem 8-Meter-Pfahl. Also wie schon sauschwer ist das Ding, da überhaupt wieder raufzuwuchten.
Ja.
Dann kam da irgendwann nach 10 Minuten, die Armhelfer hatten so einen riesen langen Greifarm gebaut, um das Ding dann live da wieder raufzuwuchten. Wir versucht die Zeit zu überbrücken. Dann ist das Ding da drauf, nach 2 Minuten fällt das wieder runter. Weil es stürmte und regnete und schneite. Und wir so, fuck, was machen wir denn jetzt? Wir können ja das Finale nicht spielen. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Das war keine Chance. So, ne? Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwie auf einen Pfahl spielen. Mhm. Haben wir dann auf einen Pfahl gespielt, weshalb aber ganz viele Sachen dann nicht mehr gingen, aus Sicherheitsgründen, weil ursprünglich sollten Jürgen und Klaas einfach machen dürfen, was sie wollen, um diesen Schlüssel darunter zu bekommen. Ne? Steine werfen, sägen, mit dem Auto gegenkacheln, alles wäre erlaubt gewesen. Mhm. So, ne? Das ging ja dann nicht mehr, weil dann sagt der Stunt natürlich, ey, wenn die auf einen Pfahl spielen, können ja nicht mit Steinen werfen, dann kriegt ihr an deinen Kopf, ist er tot.
Ja.
Also richtig blöd für uns schon, dann ging das noch mehr in die Binsen und noch mehr, dann hat sich Joko ja auch nicht darauf getraut, Klaas ist auf seine Leiter geklettert, hat dann irgendwann nach 20 Minuten gefühlt diesen Schlüssel runterbekommen, Und dann fällt der Schlüssel in den Matsch. Dann lag er im Matsch. Keiner fand diesen scheiß Schlüssel mehr. Aber wir dachten, ja, wir können jetzt ja nicht noch 3 Stunden in der Matschpfütze den Schlüssel suchen. Also hat Klaas das einzig Richtige gemacht, meiner Meinung nach, hat nämlich diese Vitrine, wo der Vokal drin war, mit einem Stein eingeworfen, hat gesagt, so, ich bin Weltmeister, ich habe das Ding ja eben, ich habe zumindest den Schlüsselkasten auch runtergeholt. Und danach ging es aber im Internet richtig ab, die Leute sind richtig sauer. Ja, die Leute
sind wütend. Wütend. Ja, über Fernsehen.
Das finde ich immer. Und das finde ich dann, das fand ich für mich dann am allererschreckendsten. Leute schreiben so eine Scheiße, das Finale war wohl voll Kacke, wie kann man da so bescheißen? Ich finde jetzt die ganze Sendung nicht mehr gut. Und das verstehe ich dann immer nicht, weißt du, dann.
Man gibt sich ja Mühe, die Leute erwarten immer so eine Perfektion.
Genau. Und dann geht doch live mal was schief, was ja eigentlich geil ist, was ja auch witzig ist an live, dass man mal so live Zeuge wird von so einem Chaos und dann aber noch die Conclusio, weil man jetzt mit dem Finale nicht einverstanden ist, die ganze Sendung jetzt per se scheiße zu finden und dann noch zu drohen, ich gucke das jetzt nie wieder. Das finde ich absurd. Was ist denn los mit den Menschen?
Hier, vielleicht kennen die es selber von ihrem eigenen Job oder so, dass da auch denn diverse Leute hinkommen und wenn da einmal was nicht perfekt oder mal was runterfällt, dass dann da 50 Leute rumstehen und einen beleidigen.
Ja, ist so. Aber das ist doch völlig unverhältnismäßig, um da mal Jokos Lieblingswort zu gebrauchen, weil das ist auch so, wenn deine Oma dir Plätzchen backt, so ein ganzes Blech mit 100 leckeren Vanillekipferl und dann ist beim einen die Zuckerschicht ein bisschen weniger, sagst du auch nicht, Oma, du dreckige Sau, ich hasse deine ganze Art zu backen.
Oder? Und ich hasse dich als Mensch. Und
als Mensch auch noch, genau. Das ist doch voll übertrieben.
Ja, das kann ich auch mal nicht so. Man kann immer diese Vehemenz.
Ja.
Die Vehemenz ist immer so, wenn die Leute das dann auch in allen Lebenslagen, auch bei den richtigen Sachen, diese Vehemenz hätten, wie sauer sie auf Leute sind, wenn was bei einem Live-Spiel im Fernsehen nicht richtig funktioniert. Oder es war ja nicht, dass es nicht richtig funktioniert, sondern es war ja höhere Gewalt.
Wirklich, es war nicht geplant. Und eigentlich war es ja wiederum eigentlich ganz lustig. Und ich würde dann immer sagen, ach, wie absurd, wie das alles schiefgegangen ist. Nein, purer Hass.
Aber ich glaube, manche gucken das halt wirklich richtig ernst. Und drücken Joko die Daumen oder drücken Klaas die Daumen?
Ja, das finde ich auch okay. Ich meine, die geben sich auch Mühe, die wollen ja auch gewinnen. Ja. Aber ich meine, die ganze Show bis dahin war halt 4 Stunden perfektes Entertainment. Mhm. Da kann man nicht an einem vom Wind zerstörten Finale dann gleich sagen, ich hasse euch alle, sterbt. Verrückt, oder? Nehmt das jetzt zurück. Ich nutze hier dieses Forum, zu sagen, nehmt das zurück oder ihr sterbt.
Oder schreibt es bei Eulen vor die Säue Hassecke.
Ah, ja, stimmt.
Ja, da könnt ihr sowas schreiben.
Ja, aber lasst unsere schöne Show in Ruhe. Na gut, apropos Hass. Leute, heute ist Hass gekocht. Wir kommen nicht mehr zum weiteren großen, großen Thema. Es gab einen gigantischen Hassvorfall zwischen Joko Winterscheid und mir.
Ja.
Thomas, harmlos, cool. Joko, Hassschwein Winterscheid versus Thomas, der arme, nette Mitarbeiter, cool. Denn Folgendes trug sich zu. In der letzten Folge Joko und Klaas gegen ProSieben, das kann man jetzt wahrscheinlich online auch schon nachschauen, es lief gerade am Dienstag, gab es einen Anspielfilm Hoch zu Rosse. Als Auftrag von ProSieben sollten sie Hoch zu Rosse, also Ross heißt Pferd, falls es keiner weiß, was sich Leute jetzt gerade fragen da draußen.
Nicht auf Ross Anthony reiten, sondern...
Genau. Und sollten 7 verlorene ProSieben-Siebenden verteilt über ein 20 Quadratkilometer großes Feld in Brandenburg zusammensammeln. Und für diesen Dreh mussten sie halt reiten lernen. Dementsprechend haben wir das alles vorbereitet, haben verschiedene Reiterhöfe angefragt und haben dementsprechend auch Pferde rausgesucht, Führung, Klaas. Und hatten ihnen das auch alles geschickt und dann kam es, dass dieser Dreh begann. Frankie war ja dabei, das war der Dreh, wo er die ganze Zeit rückwärts gelaufen ist. Und dann passte Joko plötzlich sein Pferd nicht. Das Ganze artete so aus, dass Joko Winterscheid richtig sauer war und zwar auf mich persönlich.
Das ist, hat dir die Runde gemacht. In
der das Stimme. Hat richtige Wellen geschlagen, also oder?
Bis zum großen Baywatch Berlin sogar.
Ja. Also ich ging ja einmal quer durch die Firma, über die Geschäftsführung, über Schmitty bis in Baywatch Berlin rein. Da wurde das Thema schon mal kurz
angeteased. Bis im Bundestag wurde es auch leicht angeschnitten.
Ja.
Aber es ging um die Höhe des Pferdes, die Größe des Pferdes, ne?
Ja.
Weil Joko Höhenangst hat.
Ja, so ungefähr. Aber jedenfalls führte es zu einem gigantischen Tohuwabohu, mal nett ausgedrückt. Und wirklich auch zur Funkstille zwischen mir und Joko. Über 3 Monate hat Joko kein Wort mehr mit mir geredet.
Ja.
Vor lauter Hass.
Nur über Mittelsmänner.
Ja.
Man konnte wirklich nur, es war wie in so einem Highschool-Film, so, denn man sauer aufeinander ist, nochmal, sagt dem und dem, soll mir das Salz geben.
Ja.
Und dann hat man das
so sag lieb. Dem mal, dass ich das so und so sehe.
Genau.
Ja, genau. Sag Thomas mal, ich komme pünktlich zur Show.
Er wird gebrochen. Er hat den, Tischtuch zerschnitten.
Ja. Eigentlich schon.
Und du jetzt hast den Rubikon überschritten.
Ja, den Rubikon. Und zwar mehrfach überschritten. Reingepisst und überschritten.
Und reingepisst. Ja, okay, gut. Ja.
Jedenfalls klären wir das heute ein für alle Mal. Wie ist das genau dazu gekommen? Ist Joko Winterscheid im Recht gewesen oder ich? War er zu Recht sauer? Und so weiter und so fort. Denn wir schalten ihn zu. Joko Winterscheid ist bereit. Wir haben hier einen kleinen Gameboy aufgeklappt. Da grinst er uns schon entgegen. Hallo, Joko Winterscheid.
Hallo. Hallo.
Hallo, Joko Winterscheid.
Hallo, Joko. Hallo.
Schön. Hallo. Hallo. Danke, vielen, vielen Dank erstmal, dass du in der Mittagspause Zeit gefunden hast, dich zu uns schalten zu lassen. Und vielen Dank nochmal für den Mut.
Ich habe mich lange mit meinen Anwälten beraten, ob ich das machen sollte. Aber ich habe mich dann am Ende durchgerungen, habe mich durchgesetzt und gesagt, so Leute, ich kenne die so gut und lang. Also wenn da jetzt noch ein richtiger Rechtsstreit vom Zaun bricht, dann soll es so sein. Und dann kann er sich warm anziehen. Dann mache ich den fertig und werde ihn enteignen.
Deswegen wird hier auch ein Mediationsverfahren, werden wir heute machen, damit es gar nicht zu einem Rechtsstreit kommt.
Wer ist der Mediator oder wer ist die Mediatorin?
Basti.
Ich, weil ich habe doch diverse Semester Jura studiert.
Ja. Wie viele Semester hast du Jura studiert?
Ich glaube,
na fertig so
drei. Also so richtig drei und so, und so eingeschrieben 12. Oder 13.
Und was lernt man dann so in den ersten drei Semestern?
Was so eine Willenserklärung ist, so wie ein Vertrag geschlossen wird. Und
okay. Dann ist doch hier schon mal die erste Frage. Mündlicher Vertrag, gibt's sowas?
Mündlicher Vertrag gibt es, ja.
Ja, also. Und den mündlichen Vertrag, den ich mit Thomas Martins hatte, war, und man muss ja fairerweise sagen, und da möchte ich ihn vielleicht auch in Schutz nehmen, um ein milderes Strafmaß für ihn zu bekommen später. ich habe, Thomas Martins hat mich gefragt, ey, JKP7 Mats, ne, der hat ein bisschen was mit Höhe zu tun, du musst auf einem Pferd sitzen. Da habe ich gesagt, solange es ein kleines Pferd ist, habe ich da kein Problem mit. Ja, ist ein kleines Pferd. So. Mhm. Und jetzt drehen wir einfach mal weiter und Schnitt, wir sind an der Location, wo wir drehen. Es kommt ein Riesengaul und wir haben ihn alle gesehen in der Sendung. Es kommt ein Riesengaul und ich so eine Krawatte, weil wenn ich halt in der Höhe bin, es ist ja kein, ich spiele das ja nicht. Ich habe ja wirklich Angst. Ich bin dann nicht in der Lage, mich zu bewegen. Ich bin dann wie gelähmt. Mein Gehirn ist noch langsamer, als es sonst ist. Es ist einfach sehr, sehr undankbar für mich. Und dann stehe ich da vor diesem Riesengaul. Nicht nur, dass ich ein bisschen Schiss vor Pferden habe, weil ich ja noch nie geritten bin, sondern dann ist auch noch ein Riesenvieh. Dann rufe ich Thomas Martins an und bin richtig stinkig und sage ihm, ey, Alter, das ist das allerletzte. Du hast mir versprochen, dass es ein kleines Pferd ist und hier steht ein Riesengaul vor mir. What's the fucking problem? Ich wollte ein kleines Pferd, du stellst mir ein Riesenpferd hin. Wo haben wir aneinander vorbeigeredet? Also welchen Teil von klein, groß hast du nicht verstanden? So. Und dann sagt er mir, Joko, das ist das kleinste Pferd, was die haben. Und dann habe ich gesagt so, okay, weil fairerweise muss man sagen, Klaas hat ja einen Schimmel. Kann man die Mats, sollte man sich nochmal ganz genau angucken. Klaas hat am Anfang einen Schimmel und später hat er keinen Schimmel mehr. Weil Klaas Pferd war noch ein bisschen größer und Klaas Pferd war auch ein bisschen wilder und deswegen wurde das ausgetauscht. Und jetzt kommt aber das Problem an dieser Geschichte. Das Pferd, was Klaas bekommen hat, war kleiner als meins. Aber Aussage Thomas Martins, mein Pferd sei das kleinste Pferd gewesen, was auf diesem Pferdehof existierte.
Oh, ja.
Und da war ich einfach stinksauer aus dem einfachen Grund. Wir haben auch wirklich lange nicht miteinander gequatscht. Ich war wirklich richtig geladen und enttäuscht, weil ich habe gesagt so, hör auf, weil wir wissen alle, Thomas Martins ist ein notorischer Lügner.
Das nehme ich so zu Protokoll, es stimmt, aber ich nehme es so zu Protokoll.
Ja, okay, dann soll die Jury nachher entscheiden. Nein, aber da hat Thomas Martins mich halt einfach richtig verladen und ich war stinksauer. Aus dem einfachen Grund, weil wir so oft schon die Situation hatten, dass der Moment einfach da gewesen ist, dass ich gesagt habe, Leute, ich habe Höhenangst, fucking Höhenangst. Das ist traumatisierend, was ihr da mit mir macht. So, und Thomas hat auf ganz verständlich, Joko, vertrau mir, so Rainer Kalm und mir, Junge, das ist ja alles kein Problem, wir kriegen das hin. Du musst einfach auf das kleine Pferd hinten auf dem Rücken drauf und dann haben wir eine wunderbare Zeit. So. Ja. Und scheiße war. Es war ein Riesenpferd. Du hast mich angelogen von vorne bis hinten. Du hast mich sogar in dem Telefonat noch angelogen. Hast gesagt, das ist das kleinste Pferd, was es da gibt. 20 Minuten später kam ein viel kleineres Pferd als meins. Es war nicht das kleinste Pferd.
Ich habe so. Eine Frage.
Genau. Also bist du fertig mit deinen Ausführungen?
Ja, ich merke schon, wie du da, man muss fairerweise, wir sehen uns gerade, weil ich bin wirklich per Video zugeschaltet, wir sehen uns gerade und du hast so ganz geduldig immer genickt, als wenn jetzt irgendwas kommen würde, so im Sinne von, hier kommt der Kronzeuge, von dem du nichts weißt, hier ist das Pferd.
Boah, das wäre natürlich genial, das wäre ein genialer Twist, wenn wir es geschafft hätten, in Franks Stinkerbuff ein Pferd reinzuschmuggeln.
Hier liegt ein totes Pferd, aber schon seit einem Jahr, das verwirrt so lange.
Das wäre natürlich genial, okay. Den Twist kann ich leider nicht benennen. Ich finde es ja nur fair, dass man die andere Seite ausreden lässt, obwohl ich natürlich auch innerlich brodele, weil schon in deinen Aussagen jetzt schon sehr viele Falschaussagen stecken.
Nein!
Die ich jetzt ja auch versuchen möchte zu belegen, aber Basti hat erstmal eine Frage.
Ich habe erstmal eine Frage. Also wirfst du Thomas Martins vor, dass er dich bewusst getäuscht hat? Also hat er es einfach nur nicht hingekriegt oder glaubst du, er wollte dir eins auswischen damit, dass du ein größeres Pferd kriegst, als du es wolltest?
Also vielleicht zwei Dinge vorweg, bevor ich die Frage beantworte. Ich liebe Thomas Martins für der Mensch, der ist. Ja, er ist einfach ein unglaublich guter, wahnsinnig witziger und herzlicher Mensch. Und immer in den letzten 15 Jahren, wo wir miteinander gearbeitet haben, war es toll. Immer. So, es war immer eine gute Zeit, die wir verbracht haben. Egal, ob bei Duell um die Welt oder er hat mich immer irgendwie gut aussehen lassen. Danke. So, Thomas Martins ist am Ende aber auch jemand, der, glaube ich, manchmal zu viele Bälle in der Luft hat, das kenne ich auch, und dann fällt ihm mal einer runter und dann ist es unter Umständen, der eine Ball, der runterfällt, ah, scheiße, Joko, er wollte ein kleines Pferd haben, habe ich vergessen, ach, wird schon gut gehen, so. Und das Miese ist ja, Thomas Martins ist gar nicht beim Dreh dabei, sondern Fabi ist da, ja, und guckt halt mich an wie ein Auto und ich sage, was soll die Scheiße, warum ist das so ein Riesengaul? Ja. Und ich glaube, genau, Thomas Martins hat das schon, es war vielleicht nicht vorsätzlich, ja, aber es war dreist.
Okay, jetzt ist ja noch wichtig, genau, danach, also was ja schon mal gemein war, als ihr drehen wart, bekomme ich ja einen Anruf von nicht mal Fabi, sondern von dem zweiten Kollegen, der mitgedreht hat, Leon, von seinem Handy.
Gehst du ran? Stimmt, Leon war auch dabei.
Stimmt. Genau, Leon war auch dabei und ich denke, Mensch, was ist denn da los auf dem Dreh, gehe ich mal ran, vielleicht kann ich helfen. Geh also nicht so an dran, sag, Mensch, Leon, was los? Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr einen kleinen Twist? Braucht ihr meine schlauen Gedanken? Aber es war gar nicht Leon Apparat, sondern Joko, der einfach nur ins Telefon wollte, fick dich, Martins, du dumme Sau. Ich rede nie wieder
ein Wort mit dir. Das war mein erster Wort. So war's.
Ja. Dazwischen fielen noch so Worte wie, großes Pferd, ich bring dich um, großes Pferd, ich töte dich. So.
Aufgelegt. Naja, so ich dachte mir, fünf, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt die ganze Zeit unterbreche, weil du hast mich eben aussprechen lassen, aber ist mir egal. 15 Jahre, nachdem ich mir diese ganze Scheiße immer wieder irgendwie so, ja, hat er sich halt vertan, ja, hat er gut gemeint, hat er aber nicht gut gemacht, ja. Ich hatte einfach, da haben sich 15 Jahre entladen in diesem Telefonat.
So kam es auch vor, weil Joko war das erste Mal, glaube ich, wirklich in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit richtig ernsthaft sauer auf mich und hat dann wirklich gesagt, ich rede nie wieder ein Wort mit dir, was er dann, glaube ich, auch wirklich 3 Monate durchgezogen hat. Das können wir jetzt davor wegnehmen, das positive Ende. Dafür hat er mir zum Geburtstag gratuliert und mir zum Geburtstag geschenkt, dass er wieder mit mir redet. Ja. Also das Ganze hat ein Happy End.
Sehr schönes Geburtstagsgeschenk, ne? Danke, Frank. Danke. Das ist wirklich gut, dass du das auch so siehst. Ja, fand ich auch. Das war ein schöner Moment.
Genau, no hard feelings. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen, jetzt möchte ich meine Version der Geschichte erzählen. Das war, der Anfang stimmt ungefähr so. Also, ne, klar, wir haben das irgendwann besprochen. Natürlich, muss man sich, bestimmte Sachen müssen wir einfach absprechen, das gehört einfach mal dazu, einfach auch aus Sicherheitsgründen und sowas. Wie gesagt, Großteil der Aufgaben sind komplett überraschend, aber bei so Sachen wissen wir ja, Joko ist natürlich ein bisschen sensibler, was Höhe betrifft und sowas, war mir auch bewusst, deshalb habe ich ihn da ausnahmsweise vorher angerufen, gesagt, Obacht, so eine Aufgabe droht demnächst, ist das was, was du handeln kannst, wenn diese Aufgabe jetzt demnächst von Herr ProSieben kommt. Und meint Joko, ja, kann ich mir schon vorstellen, guck bitte nur, dass das Pferd nicht zu groß ist. Dann habe ich gesagt, Joko, kein Problem, wir besorgen dir das kleinste Pferd, was möglich ist. Das stimmt alles, da stimmen Jokos Aussagen direkt überein. Das Ganze habe ich auch so der Produktion weitergegeben, habe ich auch den Redakteuren weitergegeben. Die wussten es also, das Pferd darf nicht, das muss das kleinstmögliche Pferd sein, was Joko reiten kann. So, ne? Das hatten die also alles auf dem Schirm. Ich ging davon aus, auch, dass das ja komplett so umgesetzt wird, dass sie das alle wissen. Die wussten das auch alle, ich habe 3-mal nachgefragt, bestätigt, ja, Joko kriegt das kleinste Pferd, was möglich ist. Und jetzt kommt nämlich da ein entscheidender Punkt. Erstens, Joko darf aufgrund seiner Körpergröße, darf er nur ein Pferd ab dieser Größe reiten.
Ab dieser also Größe, die er gekriegt hat?
Genau, die er bekommen hat, weil Joko ist halt auch fast 1,90 Meter groß, glaube ich, und er darf einfach nicht auf einem Pony reiten. Das ist nicht tierrechtlich erlaubt.
Ich finde, Joko schreibt auch seine Gegenargumentation.
Ja, also das war wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Es ist tierrechtlich nicht okay, wenn ein 1,90 Meter Mann da auf dem Pony irgendwie da durch die Brandenburger Heide wackelt über mehrere Stunden, um diese verlorenen Siebenen zu finden.
So. Aber wusste Joko das, dass er so ein großes Pferd braucht? Oder wurde ihm gesagt, ein Pony?
Ich muss ehrlicherweise genauso sagen, ich wusste ja auch nicht, was das kleinstmögliche Pferd ist. Das wusste ich wirklich nicht zu dem Zeitpunkt. Ich ging fest davon aus, dass sie ein kleinstmögliches Pferd besorgen für dich. So, jetzt du, Joko.
Nee, mach ruhig weiter. Ich hab nichts zu sagen. Du schaufelst hier gerade dein eigenes Grab.
Nee, aber das ist doch
mal... Natürlich! Du hast mich über all das... Das höre ich zum ersten Mal, was du da gerade sagst.
Wie? Aber das war doch der Deal. Also das habe ich doch gesagt, Joko, mach dir
keine Sorgen. Wer hat mich denn angerufen? Mich hat nie jemand angerufen und hat gesagt, warte mal ganz kurz, Joko. Ich check mal, welches Pferd irgendwie geht. So, und du kriegst das kleinste Pferd, das möglich. Danach habe ich nie wieder was gehört. Und natürlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich einen Shetland-Pony oder so bekomme, ja, wo meine Füße über den Boden schleifen und ich den ganzen Tag irgendwie angestrengt die Füße hochhalten muss, sondern ich bin davon ausgegangen, dass es ein Pferd ist, was einfach sehr klein ist,
ich aber mir halt
gerecht wird.
Ich genauso. Ich wirklich genauso. Ich habe nochmal,
ich habe wirklich auch bei Leben in deine Hände gelegt.
Ja, und ich habe auch bei Leon und Fabi ganz klar gesagt, ey, Leute, guckt, dass das das kleinstmögliche Pferd ist. Sagt Joko Bescheid. Dann wurde mir versichert, ja, wir haben dem Joko Bescheid gesagt. Und dann rufst du aber am Tag des Drehs plötzlich an und sagst, what the fuck? Ich habe dieses Pferd noch nie zuvor gesehen in meinem Leben. Hier steht ein Riesengaul. Es scheint das größte Pferd der Welt zu sein.
Ja, so ungefähr.
Genau, also das Wichtige ist, jetzt steht es ja ein bisschen Aussage gegen Aussage. Was ich jetzt gerade noch ein bisschen schwierig finde, ist, es wird ja immer über große und kleine Pferde geredet und niemand von euch hat jemals so eine Zahl genannt. Wie hoch ist denn so ein Pferd? Ne? Der Dreh war am 25.8. Das genau, weiß ich auch noch. Die Frage ist, gibt es irgendwelche Beweise, die das stützen, was ihr jetzt miteinander besprochen habt?
Eine Matz im Fernsehen.
Ja, da sieht man, dass das Pferd groß ist, aber ich meine, was die Absprachen betrifft. Also, es könnte jetzt ja jeder vielleicht Beweise vorlegen.
Nee, es gibt jetzt ja keine Beweise, außer unsere Absprachen vor, dass ich sage, ich besorge das kleinstmögliche Pferd. Da gehe ich ja mit Joko sogar mit, das habe ich ja gesagt.
Also, Thomas Martins, möchtest du jetzt mit anderen Worten sagen, und ich höre ja Basti auch schon die Richtung, in die du vorstoßen möchtest, es war quasi das kleinste Pferd, was ich hätte reiten dürfen.
Das ist ein Punkt, den ich genau unterstützen möchte. Das war ganz klar die Aussage auch von dem Rittmeister, der euch da das Reiten beigebracht hat. Das ist das kleinstmöglichste Pferd, was ein 1,90 Meter Mann reiten darf. Das ist schon mal so gesetzt. So, ne? Und jetzt, auf welchen Punkt ich noch hinaus will, ist, dass du halt so tust, dass dich das halt völlig unvorbereitet vor Ort am 25. August 2021 wie der Blitz getroffen hat. Ich habe tatsächlich ein Beweisstück ist aufgetaucht.
Wurde ihm zugespielt.
Beweisstück A.
Beweisstück A.
Wurde uns was? Ja. Werde ich jetzt hier hingeholt, um vorgeführt zu werden? Jetzt bin ich gespannt. Beweisstück A.
Beweisstück A ist mir zugespielt worden. Und zwar habe ich einen Chatverlauf bekommen von einem, von einem SMS-Verlauf mit dir und einem Kollegen. Inklusive Foto. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt mal hier so in die reinhalten wollen, in die Kamera.
Ronny wartet schon. Warte. Ey, mach mal hoch. Ein bisschen höher, ich kann den Text auch nicht lesen. Ronny wartet schon auf dich. PS, guten Morgen.
Genau, also hier ist ein Chat. Ach so. Hier ist ein Chatverlauf mit einem
Foto von einem Pferd.
Genau.
Mit einem Foto Ronny von einem wartet schon auf dich. Also Thomas, ich sehe auf dem Foto, sehe ich jetzt, wer ist denn das? Fabi?
Fabi, genau.
Ja. Fabi steht neben einem Pferd, das den Schnabel, so heißt es glaube ich bei Pferden, ne, vorne in einem Eimer hat zum Fressen.
Genau. Und jetzt ist jetzt meine Frage an dich, Joko, wie groß ist denn unser Redakteur Fabi, den du seit 10 Jahren kennst? Fabi und Pferd.
Bitte?
Wie groß ist denn unser Redakteur Fabi, den du auch seit ungefähr 10 Jahren kennst?
So, wir sind relativ gleich groß, würde ich sagen.
Genau, 1,90 Meter. Jetzt steht Fabi als Referenzmaß neben dem Pferd, was in deiner Matz dein Spielpartner sein wird. Das heißt doch, okay, anhand des Fotos von Fabi Kollegen,
ungefähr bis zur Schulter.
Ja genau, aber du siehst doch anhand des Fotos, wie dein Pferd aussieht und wie groß das wird. Das
Foto, aber Thomas, dann noch die Nachricht, die ich da bekommen habe, die ist vom 27. Mai und der Text, der da drunter steht, ist einfach nur, Ronny wartet auf dich, PS, guten Morgen.
Ja.
Die ist vom 27. Mai. Die Nachricht ist vom, wir haben im August gedreht. Ich bekomme von Leon eine random Nachricht morgens um 9.32 Uhr geschickt, wo Fabi neben einem, da denkst du halt einfach so, naja gut, ich arbeite in der Florida, ich bekomme ganz viele weirde Nachrichten von vielen MitarbeiterInnen und dann ist es halt einfach jetzt so, Leon wollte mir eine witzige Nachricht von Fabi neben einem Pferd schicken, da connecte ich doch nicht die Punkte und sage, hey, natürlich ist das Pferd, was im August auf der Weide stehen wird, wenn ich drehen muss.
Ronny, warte schon auf dich, PS, guten Morgen. Das ist ein Chatverlauf von unserem lieben Kollegen Leon, der bei dem Dreh dabei war.
Im Mai.
Nein, immer am 16. August.
Nein, das Datum steht immer drüber.
Ja, oder vom 27. Mai.
Ja gut, das ist schon sehr viel früher. Das, ja, okay.
Ja, ja, aber wir wissen ja, der Dreh war am 25. August.
Ja, er hat mir im Mai ein Foto von einem Pferd geschickt. Mit Ronny wartet schon auf dich.
Genau.
Are you fucking kidding me? Das hat doch nichts mit unserem Dreh im August zu tun.
Ja, es gibt Schwächen, muss ich jetzt auch wirklich sagen. Weil zum Beispiel wissen wir nicht, guck mal, es ist am 27. Mai ist es gemacht worden. Gab es dazwischen noch Zwischenabsprachen? Ne? Habt ihr danach, werdet ihr nochmal telefoniert haben und über das Thema gesprochen haben? Wenn danach
sicherlich
ihr nicht darüber gesprochen
also habt, ich sagen,
dieses Foto nicht so starkes Beweismittel, wie du es vorgibst, Thomas. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses Foto vom 16. August ist, also unmittelbar vor dem Dreh. Aber am 27. Mai gibt es zum, muss ich Joko da zustimmen, dass man sagt, dass da wird noch in der Zwischenzeit über den Dreh mal gesprochen worden sein und da wirst du doch
also
mal
bekräftigt haben. Also ich habe noch eine Nachricht von Fabi, ja, die kann ich ja mal ganz kurz hier, die ist, also deswegen hat definitiv dazwischen etwas stattgefunden vom 23. Juli mit Nachfrage, ob ich noch im Urlaub sei, denn er würde gerne mit mir die Matzen durchsprechen, die dann irgendwie geplant sind. Und das ist ja eine ganz normale Nachricht im Sinne von Redakteur plant Matzen und möchte besprechen, wann passt es, wie wollen wir drehen, etc. etc. Das ist vom 23. Juli. Und die Nachricht, die du mir gerade gezeigt hast, also ich muss auch ehrlich sagen, du siehst ja selber den Verlauf der Nachrichten. Das ist ja bizarr, dass ich am 27. Mai, also es wundert mich jetzt selber, ich glaube, ich habe es gar nicht gelesen, um ehrlich zu sein. Ronny wartet schon auf dich, PS, guten Morgen. Also das ist bizarrer kann eine Nachricht nicht sein.
Ja, man kann auch nicht von dem Joko Winterscheid erwarten, dass er dich bis dahin das merkt und immer noch... Müssen
wir vielleicht wirklich nochmal Leon gleich dazu holen. Der ist nämlich zufälligerweise auch ja gerade heute hier. Ich rufe jetzt Leon Benz Zeugen auf, der soll sofort antanzen.
Ja.
Weil es kann nicht sein, dass es im Mai geschickt wurde. Leon, du musst unbedingt mal kurz nach hinten kommen in Frankis Kabuff. Sorry, dass ich in deiner Mittagspause störe. Es gibt ein Problem mit deinem Beweisfoto zur Pferdematz. Kannst du kommen? Wir haben Joko gerade live dazu geschaltet. Danke.
Vielleicht hat Leon ja auch sein Datum im Handy falsch eingestellt.
Was man vielleicht sagen muss, Leon, unser
Mitarbeiter. Aber es ist doch bei mir auch an den Tagen angekommen. Dann müsste ich es ja genauso falsch eingestellt haben wie Leon. Das macht doch gar keinen Sinn, dass
er das. Okay. Unser Mitarbeiter Leon ist Italiener. Ich weiß nicht, was er für ein gecracktes, komisches, gejailbreaktes iPhone benutzt. Aber weil es macht keinen Sinn, dass wir schon am 27. Mai auf einem Pferdehof waren, um dir ein Foto zu schicken. Das kann einfach nicht sein. Also für alle Leute, die jetzt dem Chaos nicht folgen können, ne, was ich versuche hier anzuführen, ist, dass Joko sehr wohl Bescheid hätte wusst können, 8 Tage vorher, weil ihm ein Foto vom zuständigen Drehredakteur geschickt wurde.
Leon.
Und dieser Redakteur war Leon. Leon ist da.
Hi Joko.
Hallo. Jetzt wird es sehr lustig, Leon, weil ich glaube, wir beide sitzen im gleichen Boot und Thomas Martins ist lost.
Also Joko, ich hatte dir einmal geschrieben auf Telegram. Also ich habe dir einmal ein Foto geschickt mit Fabi.
Und guck mal auf das Datum, was über dem Foto steht.
Weil wir haben ja
Leon den Dreh... Leon checkt selber,
wir haben den Dreher, wir haben den Dreher erst im August erfunden. Er kann dieses Foto nicht am 27. Mai geschickt haben. Wie kommt dieses Datum zustande?
Ja. Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Leute, ihr seid alle, wirklich, bereitet euch doch wenig. Stellt euch mal vor, das wird ein Ernstfall und hier geht's um was. Das ist ja geradezu stümperhaft, wie ihr vor Gericht zieht.
Ja, es ist...
Es kann aber nicht stimmen.
Sie beeinflussen den Zeugen, einfach.
Es ist die bizarrste Unterhaltung, die ich hier geführt habe. Ich sage seit 10 Minuten, dass das kein Beweismaterial ist, sondern du dir dein eigenes Grab gräbst.
Aber nochmal, wir können doch rausfinden, und das ist, pass auf, vielleicht müssen wir es auch vertagen, also es gibt jetzt den krassen Cliffhanger. Ich behaupte von meiner Seite, du hast 8 Tage vorher ein Foto bekommen, mit einem Referenzredakteur als Größeneinordnung. Damit du weißt, wie groß das Pferd ist. Das heißt, du hättest das wissen
aber
müssen.
Aber auch nochmal.
Okay. Damit fällt deine Behauptung in sich zusammen, dass du nicht wusstest, wie groß das Pferd ist.
Also Joko, ich will meinen Job nicht verlieren, aber ich muss leider Thomas recht geben.
Aber man muss dazu sagen, da steht ganz klar 27. Mai.
Wir haben jetzt das Problem, dass über dem Foto tatsächlich gerade 27. Mai steht. Leon und ich sind davon ausgegangen, dass das Datum da drunter gilt, wo steht August 16th, also 16. August.
Oder ihr wart privat dort.
Was wiederum sehr passen würde mit 8 Tage vor Mats. Hä? Egal, was sehr passen würde zu der Aussage 8 Tage vor Mats. Aber nochmal, es steht in diesem, da steht, Ronny heißt das Pferd, glaube ich, ne? Ronny wartet auf dich.
Ja.
Zu keinem Zeitpunkt steht da Joko, das ist übrigens das Pferd, 8 Tage. Also selbst wenn das
der Fall wäre. Warum sonst? Also soll ich dir das Foto schicken?
Du kannst mir alles
und schicken. Und sagen, Ronny wartet auf dich.
Aber es wäre doch trotzdem auch sachdienlich gewesen, ja, wenn er gestanden hätte, Joko, ich bin hier gerade auf der Pferderanch, wo wir nächste Woche drehen. Das ist übrigens das Pferd, auf dem du sitzen würdest.
Muss ich zustimmen?
Ist das zu groß für dich? Schau mal, ich habe extra Fabi daneben gestellt. Der hat ja ungefähr deine Körpergröße. Gib mir doch mal eine kurze Indikation, ob wir damit planen können oder nicht. Das ist halt so random, ja. Du hättest mir auch einen Igel schicken können, ja, der irgendwo in einem Blätterhaufen sitzt und sagt so, liebe Grüße von Konstantin. Also, who cares?
Ja, aber was hast du dann gedacht, dass ich verrückt bin?
Leon, entre nous. Die Diskussion
führt jetzt leider woanders hin. Es sieht jetzt angreifen. Es sieht nicht gut aus.
Das ist ein anderer Nebenkriegsschauplatz.
Na, pass auf, ich würde jetzt erstmal Vorschlag zur Güte, wir vertagen das noch. Wir müssen jetzt nochmal deeper in diese Thematik einsteigen. Ich dachte, ich krieg dich damit schon überführt und wasche mich damit rein. Hat scheinbar nicht ganz so geklappt, dafür ist Joko doch zu ausgebufft.
Na, das Opfer wird ja zum Angeklagten, oder?
Ja, irgendwie so. Es ist jetzt irgendwas dazwischen.
Okay, fair enough.
Ja?
Komm mit, was du willst, ja. Lade deine Kanonen und wir vertagen. Aber bitte lade sie diesmal mit Munition und nicht mit Schreckschuss.
Okay. Ja. Also es bleibt spannend.
Aber Leon, danke, dass du auch kurz reingekommen bist und mir versucht hast, nicht zur Seite zu springen.
Gefährlich.
Bitte, Joko. Ja, aber ich hab dich ganz so lieb.
Ja, ich dich auch. Du bist ein toller Mensch. Genau wie Thomas Martins auch, aber ihr seid halt beide. Ich weiß nicht, welches Familienmitglied bei Thomas Martins von dir im Keller sitzt, aber ich schwöre dir, ich hole ihn da raus.
Meine Mutter und meine Schwester.
Ja. Ja. Wow. Stopp, wir vertagen das jetzt ganz klassisch.
Genau. Wir vertagen das Verfahren auf die nächste Folge Eulen vor die Säule. Und ich hoffe, bis dahin sind alle vorbereitet.
Gut, vielen Dank, Joko, dass du die Zeit genommen hast.
Und ja, bitte gerne.
Wir hören uns nächste Woche wieder, ja?
Tschüss.
Das klären wir, Leon. Sorry, dass wir dich da gerade so unverhofft mit reingezogen haben.
Alles gut.
Was jetzt wichtig wäre, du darfst jetzt in den nächsten 2 Monaten wahrscheinlich nicht verreisen. Weil ich ziehe das richtig groß auf.
Ja.
Du musst in Berlin bleiben.
Eigentlich.
Ja. Also, ich rufe meine Mutter an und sage, ich kann zu Weihnachten nicht kommen.
Genau.
Ich muss hier bleiben.
Ja, wirklich. Du kannst jetzt über Weihnachten nicht nach Italien. Das tut mir leid, Leon.
Und lass mich nie mehr über den Fall sprechen.
Ja. Weil es wird jetzt richtig groß, glaube ich.
Ja.
Darf ich jetzt weiterarbeiten?
Du darfst jetzt weiterarbeiten. Für jetzt danke, dass du erlöst. Ja. Vielen Dank, dass du schon da Zeit hattest.
Gut.
Aber,
danke, Leon.
Das
du darfst den Zeugenschein verlassen.
Das wird jetzt ja scheiße. Das wird jetzt eine richtig große Nummer.
Oha, hätte ich auch nicht mitgerechnet.
Das sehen wir alles nächste Woche. Ja. Normalerweise würde das Bundesverfassungsgericht oder irgendwie so jemand oder so Bundesgerichtshof das. Aber ich glaube, diese Sache nehme ich selbst in die Hand.
Ja.
Aber diesmal, ich bin Richter, Thomas, das heißt aber nicht, dass ich auf deiner Seite bin.
Obwohl du jetzt hier mit mir ein Eulen vor die Säule bist.
Ich bin vor die Säule, aber ich bin unabhängig.
Du bist Anwalt, Richter, Kläger, Henker, alles in einer Person. Ich werde also richtig hart in Research gehen. Ich werde mir jetzt wirklich nochmal alte Law and Order Folgen anschauen. Ich werde, Frankie, ich weiß, du bist auch Gerichtsfilm-Fan.
Ja.
Vielleicht werde ich dich da zur Rate ziehen. Dann hilfst du mir so ein Case. Man sagt doch, man bildet einen Case, oder? Man baut einen Fall. Ist das korrektes Juristendeutsch?
Ja.
Nein.
Okay, schon mal falscher Ansatz. Ja. Frank, da müssen wir ansetzen. Wir müssen einmal die richtigen Fachtermini
raussuchen.
Ja. Oh, ist das spannend. Ich bin jetzt richtig aufgeregt.
Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Es muss einfach die Wahrheit raus.
Ja, jetzt wird Eulen von die Säule so eine Art Wahrheitspodcast. Also rutschen wir von der Krähwinkelei in die Wahrheitswinkeladvokaterei. Vielleicht müssen wir wirklich den Subclaim nochmal ändern in dieser Staffel. Na gut, aber summa cum laude, wir haben ja noch andere Sachen zu besprechen, denn wir hatten die treuen, hey, was? Wir werden es wissen, wir haben letzte Woche auch noch, weil wir dachten, wir brauchen frischen Wind in der neuen Staffel in Form eines neuen Cast-Mitgliedes. Wir haben zu einem offenen Casting in der Firma aufgerufen, draußen an Franks Kabufftüre hängt ein Zettel, zu offenes Casting, Cousine Pam oder ähnlich gesucht.
Genau.
Und es gab eine anonyme Meldung. Das heißt, also es steht jetzt wahrscheinlich gleich eine Person XY vor der Tür und wird hier reinspazieren.
Und die gerne hier mitmachen möchte,
weil
bin ich gespannt.
Da ist es schon.
Maria. Hi.
Hallo, Maria. Hallo.
Es ist Maria. Maria aus der Showredaktion. Eine verdiente Redakteurin. Ach, ist ja toll. Maria, du bist die Erste, die sich auf unser offenes Casting gemeldet hat. Und natürlich darfst du hier Platz nehmen. Auf unserem extra für Stargäste angemieteten Mülleimer. Yay,
erstmal. Danke.
Wann hast du von unserem offenen Casting mitbekommen?
Und von unserem Podcast überhaupt?
Es ging von einem Podcast überhaupt, auch erst durch den Flyer, der jetzt an der Tür hängt.
Sehr gut.
Toll.
Genau. Also es ging ja im Prinzip durch die Decke, dieses Casting.
Haben das mehrere Leute
alle mitbekommen? Also die ganze Firma spricht darüber.
Wirklich?
Draußen stehen die Leute Schlange. Das
nein, komm, jetzt spiel ich unser Gefühl.
Es war doch niemand hier.
Und ich hab sie alle weggeschickt, damit ich eine Chance habe.
Oh, du hast gesagt, es ist abgesagt.
Genau, ich habe gesagt, der Zettel hängt auch gar nicht mehr, deswegen bin ich jetzt hier.
Oh, sehr schlau.
Weil ich will den Platz.
Das Schöne ist ja auch, dass Maria, ich möchte es vorweggreifen, weil Maria ist tatsächlich der perfekte Troublemaker. Jetzt, wo du hier sitzt, jetzt kann ich es ja erzählen, aber vielleicht können wir jetzt das große Geheimnis lüften.
Oh.
Maria ist nämlich seit mehreren Staffeln Joko und Klaas gegen ProSieben, wofür sie auch arbeitet, spielt Maria einen Charakter, mit dem wir unseren Geschäftsführer und guten Freund Thomas Schmidti zur Weißglut treiben.
Ihr dürft raten, wer.
Maria ist nämlich der sogenannte Kultgeist.
Ja, es ist gelüftet.
Ja.
Mitarbeiter XY plus der Kultgeist sind in diesem Raum.
Die Einzigen,
die nicht
Folge
Kult gelüftet. Sind Thomas und ich.
Genau, ich bin einfach ganz normal cool. Und Basti ist so locker, flockig.
Auch dabei. Weil Maria wird ja immer so wie so eine Art Zombie-Geist geschminkt.
Was ist der Kultgeist, liebe Freunde? Ja. Ihr fragt euch da draußen, wer ist der Kultgeist? Der Kultgeist ist tatsächlich ein Charakter, den wir bei JKP7 eingeführt haben als sogenannter Erschrecker.
Ja.
Und zwar, ich glaube, schon vor 4 Staffeln. Und es ging darum, dass wir Jochen Klaas bei einem Parcours, wo sie ganz leise sein mussten, kein Geräusch von sich geben durften, wollten wir sie an einer Parcoursstelle erschrecken. Und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der so ganz gruselig geschminkt wird, wie so ein Ringgirl. Es muss aussehen wie so eine halbtote Wasserleiche. Und dann fiel die Wahl auf Maria.
Mhm. Man musste gar nicht viel machen.
Und Maria, kannst du dich, wir haben ja ein Dauergag, habe ich da entwickelt.
Ja.
Was sage ich jedes Mal zu dir, wenn du fertig geschminkt bist?
Warst du schon in der Maske?
Aber immer wieder, macht mir immer wieder Spaß. Ja. Jedes Mal. Ja.
Wir posten nämlich direkt ein Bild, wie Maria da immer aussieht. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das Lustige ist, der Kultgeist taucht auch in dieser Staffel wieder auf. Nämlich nachdem das in der ersten Staffel passiert ist. Ne? Also Maria ist dann da, ich glaube, es war so ein Arztzimmer.
Genau, es war so ein Arztzimmer und ich musste aus einem Tisch kommen. In dem Tisch war ein Loch. Und da musste ich sehr leise raus. Ich saß dann so gehockt über, ja, ich würde mal sagen, es war halbe Stunde, dreiviertel Stunde in der AZ und dann noch Probe und die Probe davor noch. Also es kommt ein bisschen was zusammen mittlerweile.
Wie lange
die ich einfach nur verbringe und warte, bis ich ein kleines Go bekomme. Dann 3 Sekunden Screentime und dann bin ich wieder weg.
Ja.
Und damit ist es auch noch 4 Stunden in der Maske, so, oder?
Ja, genau. Ja. Dafür bin ich 4 Stunden in der Maske und warte dann auch nur 4 Stunden.
Aber das Schöne ist, in diesem besagten Parcours vor 4 Staffeln hat dieses Erschrecken wunderbar geklappt, denn Jürgen Klaas haben sich wirklich beide zu Tode erschrocken. Das hat also perfekt funktioniert. Daraufhin haben wir intern schon alle gesagt, vom Team Show haben wir gesagt, das ist ja mega, das hat so gut funktioniert, das müssen wir öfter einbauen. Zeitgleich kam eine SMS von unserem geliebten Geschäftsführer Thomas Schmidt, meinte, also diesen Kultgeist, ne Martins, den lassen wir mal ganz schnell wieder verschwinden. Ne? Das war ja so die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Und das hat was in mir getriggert.
Ja.
Das hat was in mir getriggert, da habe ich gedacht, nee, jetzt erst recht.
So nicht, ja.
Und dann habe ich zu Maria gesagt, Maria, dein Kultgeist-Auftritt kam so gut an bei Schmidti, der wünsche ich das für die nächste Staffel nochmal.
Mhm.
Maria, gutgläubig wie sie ist, hat es in der nächsten Staffel nochmal gespielt, haben wir sie an einer anderen Stelle eingebaut. Dann bist du wieder als Kultgeist aufgetaucht.
In der
Matz.
Genau, so einer kleinen Matz.
Ne? Ja, stimmt, so einen kleinen Einspieler.
Genau, da saßen die beiden, Joko und Klaas saßen in der Maske.
Genau.
Oder waren versteckte Kameras dann überall und dann kamst du auch irgendwann da aus dem Schrank.
Raus.
Ja.
Dann war das ja wieder in der Show, dann schrieb mir Schmidti wieder, Alter Martins, du stimmst es auch. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du diesen Kultgeist schon wieder da reingebracht hast.
Ist natürlich nicht gegen dich persönlich,
Maria,
Die Figur des Kultgeist.
Wehe, das kommt noch einmal, dann gibt es richtig Konsequenzen. Ich wieder Maria geschrieben, ja, Schmidti liebt es, Maria, nächste Staffel bist du wieder dabei. Staffel 3, wo bist du da dann aufgetaucht?
Das war im Schrank und ich hatte im Finale, im Memoriam hieß das Finale.
Ja.
Und ich stand in so einem Schrank auch sehr lange, weil das Finale episch lang war. Und ich war die letzte Runde, Runde 6 oder so, mit dir zusammen,
Frank. Ja, genau.
Du musstest dich umdrehen, hattest so Kabel an der Hose und überall.
Und die mussten das sortieren, genau.
Genau. Und ich war ich glaube, ich war so ein Kabelsalat im Schrank.
Ja.
Als Prank.
Ja.
Und da hast du auch wieder sehr lange gewartet.
Da habe ich sehr lange gewartet. Und ich war unnötig aufgeregt, weil ich so eine Konfettikanone in der Hand hatte, die man so drehen muss.
Oh.
Und ich habe es in der Probe komplett verkackt. Mhm. Ich habe gedreht und es ist nicht explodiert. Und so war ich unnötig aufgeregt und stand die ganze Zeit so da und habe vorher auch schon geübt, ohne Kanone das so zu drehen. Also ich stand immer nur da und habe meine Hände so gedreht, wie diese Kanone funktionieren könnte. Und es hat funktioniert.
Ja, und dann schrieb ich mir die wieder, wirklich, dann war richtig sauer, kam er zu mir persönlich, habe mir nicht mehr geschrieben, ich sage, Thomas Martins, es reicht mir. Was soll diese Kacke? Der wird rausgeschnitten. Pass auf, dann geht's weiter. Ne? Dann habe ich mit Maria, dann habe ich das erste Mal Maria die Wahrheit gestanden. Mhm. Weil bis dahin hatte ich Maria mal angelogen und habe gesagt, Schmidti liebt es. So, ne? habe ich Maria erst mal die Wahrheit gestanden und gesagt, pass auf, der Schmidti mag das überhaupt nicht, der findet es richtig doof.
weil bis dahin ist Maria immer ganz stolz von Schmidti hin und her gelaufen, ne?
Ja, ich war.
Ich wollte sie ja nicht in die Falle tappen lassen und beim auf dem Gang, dass Schmidti sich an der Kaffeemaschine abgreift und sagt, Maria, das ist dieser Kultgeist, ne? Das kann, also du fliegst ja raus. Das wollte ich vermeiden. So, dann habe ich mit Maria meinen anderen fiesen Plan geschmiedet. Ich habe gesagt, pass auf, der Schmidti findet es so doof, der will, dass ich das rausschneide. Das will ich aber nicht machen. Ich lasse das in der Show drinne. Und du musst mir aber helfen. Du musst, weil Maria hat nämlich richtig krasse Photoshop-Skills. Ne? Maria ist ja auch unter anderem mitverantwortlich für unser Eulen vor die Säule-Cover. Ja. Und hat unsere windschiefen Gesichter da gebastelt. Und dann habe ich Maria gebeten, kannst du nicht sogenannte Tweets bei Twitter faken, indem Fans indem Fans den Kultgeist abfeiern, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Daraufhin hat mir Maria wirklich 3 oder 4 perfekte Tweets gefaked, mir geschickt. Ich die Schmidti an dem Abend immer so geschickt, ne? Per SMS. Guck mal, Schmidti, die Leute lieben den Kultgeist, der muss wohl erhalten bleiben.
Aber weiß Schmidti das, dass die gefaked waren? Jetzt weiß er es.
Jetzt eben nicht. Ja. Er weiß es nicht.
Er weiß es
wirklich nicht.
Wenn er es hört hier.
Wenn er es hört, dann weiß er es.
Ja.
Aber egal, oder?
Jedenfalls
hat es dafür geführt, dass Maria auch jetzt in der 4. Staffel wieder als Kultgeist auftauchen wird. Welche Folge?
In der kommenden Folge. In der 4.
Also bitte genau darauf achten.
Ja.
Maria hat wieder einen Auftritt als Kultgeist.
Ja.
Also Maria ist eigentlich der perfekte Troublemaker. Du bist wie Cousine Pam.
Genau, bei Cousine Pam, bei der Cosby-Show. Und wenn der Sitcom ist es dann so, dann kommt immer noch ein Charakter von außen, der auch ein paar Probleme mitbringt. Weil eigentlich sind die Probleme innerhalb der Familie gelöst. Und was bringst du für Probleme vielleicht?
Ja, oder Skills, diese frischen Wind reinbringen.
Frischen Wind
und auch, irgendwie was Besonderes.
Ja. Also ich habe ja schon festgestellt, ihr seid ein relativ musikalischer Podcast.
Stimmt.
Und ich habe auch so einen kleinen musikalischen Skill, würde ich sagen, der vielleicht sich ein bisschen von euch absetzt. Also der ist ein bisschen, bringt ein bisschen Varianz rein, würde ich sagen. Was meinst du, Frank?
Weil ich hatte viele Rückfahrten nach Drehs mit Maria. Mhm. Und dann wird sehr viel Musik gehört. Maria ist übrigens auch immer für die Spotify-Listen zuständig. Playlist, wenn man zurückfährt. Und Maria singt sehr, sehr gerne. Mhm. Sehr viel und sehr laut. Und kann jedes Lied rhythmisch perfekt mitsingen.
Ja.
Nur halt vom Gesang her ist es nicht schön.
Ja.
Es ist wirklich. Es ist wirklich.
Genau, die Lücke wollte ich hier schließen.
Das bewundere ich so, weil das stört sie gar nicht. Sie singt so richtig fröhlich mit. Perfekt alles. Text und Rhythmus, aber ist nicht. Also ganz schief und nicht. Nicht gut.
Auch,
ja. Und trotzdem machst du es so gerne. Das finde ich toll.
Wir hatten auch schon schöne Duets.
Bei Frank singt. Ist Bariton in Steglitz bei einem Männerchor. Und Frank singt ganz hervorragend.
Ja.
Ja, eigentlich auch nicht, ne? Wenn Frank singt, ist ja auch so, das Tote sich nochmal erhängen, so, ne?
Ja, sind schon, also ich habe schon Spatzen, sind schon tot vom Baum gefallen. Ja.
Also. Und du würdest aber diesen Special Skill mitbringen, also du würdest anbieten, dass du auch musikalisch oder wie oder was hier anstimmst?
Genau, ich würde, ich habe You Raise Me Up mitgebracht. Ich würde da einmal den Chorus anstimmen und dann könnt ihr euch das überlegen.
Okay.
Oder in welchen Situationen würdest du singen? Generell in jeder Folge oder einfach in einem schönen Moment?
In einem emotionalen Moment würde ich das, glaube ich, machen.
Oh, das haben wir natürlich oft.
Ja.
Wir haben eigentlich fast jeder Moment ist emotional bei uns eigentlich.
Ja, oder Maria könnte auch grundsätzlich für die Intros zuständig sein.
Mhm.
Ja, aber vielleicht, okay, wir fangen erstmal an, dass Maria, also wir testen jetzt mal aus, also wir erzeugen jetzt einen emotionalen Moment.
Ja.
Und du würdest es dann untermalen, indem du You Raise Me Up singst.
Genau, ich würde mal den Chorus anstimmen.
Wir können sowas machen. Ah, wisst ihr was, Jungs? Ich habe keinen Bock mehr. Ich steig aus.
Wisst ihr was? Ich steig auch aus.
Da kriegst du blöd,
ne? Dann mache ich das leider, muss ich das alleine weitermachen, weil ich muss noch sehr viel die Tonmannszunft voranbringen. Ja.
Okay. Und dann würde jetzt Maria einsteigen und diesen emotionalen Moment besingen, wie Frank jetzt alleine zurückbleibt, wenn wir aus dem Raum rausgehen, oder?
Ja, okay, dann starte ich.
Ja.
You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more that I can be.
Okay, also wirklich.
Aber wisst ihr, was ich meine jetzt? Ja.
Also ist so unglaublich, wie textsicher du bist.
Ja, rhythmisch
die
komplett.
Pause, rhythmisch perfekt. Ja, die Pausen perfekt gesetzt.
Also nicht schön, aber mit Leidenschaft, mit Liebe singt sie, ne? Finde ich. Merkt man richtig.
Und du hast Töne erfunden, die offiziell in der Tonskala gar nicht existieren. Das finde ich
genau, und das fehlt euch halt.
Ja.
Deswegen bin ich da.
Ja. Ich bedanke mich erstmal.
Ja,
danke euch.
Richtig toll, dass du schon mal, also dafür, dass du die erste Casting-Teilnehmerin bist, ganz toll abgeliefert. Bin richtig begeistert. Also ich bin mit diesem guten Gefühl, möchte ich auch rausgehen heute aus der Folge. Also mit Maria zusammen vielleicht unser Signature-Satz am Ende singen.
Ja. Aber ich würde noch sagen, also ich finde, Maria, sind wir uns einig? Also von mir kriegt sie, erstmal ein Ja und sie ist im Recall. Quasi, oder?
Kann man. Auf jeden Fall. Also, ne? Jeder ist erstmal
Recall, der sich überhaupt traut, hier rankommt. Einen Zettel rauschen, in den Zettelknist dann einblenden.
Hier. Maria, für dich.
Ja. Vielen Dank, danke.
Sehr gut. Vielen Dank, Maria. Auf welche Melodie wollen wir küssen eure Ohren singen?
Mr. Brightside.
Mr. Brightside.
Oh, shit.
Aber wie fängst du denn?
Wir küssen eure Ohren. Das war überraschend gut.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Naja, Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.